Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus.
Hallo, herzlich willkommen. Christian Pröls-Geiger besucht mich heute im Familie bleiben Podcast und wir sprechen über Streit vor den Kindern. Hallo, Herr Pröls, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Ja, kann ich gerne ein paar Sätze dazu sagen. Vom Beruf her, ich habe Pädagogik studiert und später noch eine Familientherapie-Ausbildung gemacht, bin systemischer Supervisor und bin so in diesen Feldern jetzt länger beruflich unterwegs, arbeite an der Familienberatungsstelle, vielleicht so viel zum Einstieg.
In München, oder?
Genau, in München, ja.
Sehr schön. Ich habe gelesen in Ihrem Buch, dass Sie auch Kinder im Blickkurse anbieten. Dazu nehmen wir mal eine Extra-Folge an, auch weil das finde ich natürlich ein sehr wichtiger Punkt und passt auch zum heutigen Thema.
Genau, ja, das war in der Uni-Zeit, habe ich promoviert in dem Projekt, hat viel Spaß gemacht und genau.
Ach schön, ja, München war ja da ein Vorreiter, ne, mit diesen Kursen, soweit ich mich erinnere.
Ja, genau, das ist ja aus einer Kooperation von einer Beratungsstelle, dem Familiennotruf, zusammen mit der Frau Walper, die an der LMU war, entstanden und war einfach sehr spannend, da dabei zu sein, sowas zu entwickeln.
Sehr schön. Link dazu machen wir in die Shownotes. Gibt es auch in anderen Städten dazu ein andermal ausführlicher mehr. Heute geht es um Ihr Buch mit dem Titel Hört auf zu streiten. Wie kam es dazu, dass Sie das Buch geschrieben haben? Was war der Anlass und die Idee?
Tatsächlich war es ein Zufall, weil das in der Corona-Zeit so war, dass unsere Dachgesellschaft, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Familienzentren, aufmerksam machen wollte auf Partnerschaftsgewalt in Familien oder Gewalt unter Eltern, die da ja eine große Sorge war, dass die nach oben geht. Dazu habe ich ein Interview gegeben, das hat die Frau Augustin aus dem Küssel Verlag gelesen und kam auf die Idee, ob das nicht auch ein Buch wert wäre, vielleicht jetzt nicht zum Thema Gewalt, aber generell zum Thema Streit, da mal sich auseinanderzusetzen.
Sehr schön, sehr wichtiges Thema. Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommt in die Shownotes, falls jemand sich darüber schlau machen möchte. Es geht ja in Ihrem Buch nicht darum, dass Eltern nie wieder streiten. Das ist auch illusorisch und auch nicht gut, nehme ich an. Da sagen Sie bestimmt was dazu. Aber vielleicht können wir einsteigen mit der Überlegung, wie können Eltern denn unnötige Streits vermeiden, präventiv sozusagen?
Naja, das eine ist, denke ich, dass man immer mal wieder lernen kann, wenn es irgendwie doch mal gekracht hat, wozu es ja immer wieder kommt. Wie ist dazu gekommen? Wie kann man das vermeiden? Es gibt ja in manchen Familien so Klassiker, keine Ahnung, bevor man in Urlaub fährt, wenn die Ressourcen knapp werden, dass dann nochmal irgendwie kracht oder andere Situationen. Und man kann sich natürlich immer wieder überlegen, so, ah, jetzt kommt wieder was, wo wir gefährdet sind. Was können wir da machen? Und prinzipiell kann man natürlich auch drauf gucken, ich sag mal, wo sind so unsere Sollbruchstellen? Wo merken wir da, gibt's immer mal wieder Spannungen und was ist ein konstruktiver Umgang damit?
Ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt ungefähr, Streit ist auch keine Lösung. Und da geht es auch darum, manche Streitthemen stehen zu lassen. So let's agree to disagree. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, ich denke, das ist ganz spannend. Ich war da auch mal als Supervisor in einer Beratungsstelle. Da ging es um sowas Ähnliches, um eine Paartherapie. Die haben sich gewünscht, ein harmonisches Paar zu werden. Aber irgendwie war klar aus der Biografie, vielleicht ist es ein hehrer Wunsch, aber schwierig komplett umzusetzen und vielleicht muss man dann akzeptieren, wir haben einfach ein paar Themen, wo es immer mal wieder knarzt, aber man kann ja auch ein bisschen unterscheiden. Ne? Es gibt ja Streit, es gibt Diskussion, es gibt Konflikt. Wo will man denn landen? Ne? Weil eine Diskussion ist ja wieder was anderes, als wenn man jetzt vielleicht in den Streit geht, wo man eher ein Bild hat, dass das sehr laut zugeht oder man vielleicht feindselig miteinander wird oder so.
Und wie grenzen Sie da ab? Also wie definieren Sie Streit? Für die meisten von uns ist es negativ belegt, sogar für mich als Expertin in Anführungszeichen. Wann ist es ein Streit und wann ist es eine konstruktive Auseinandersetzung oder wie Sie das dann nennen?
Ich glaube, das ist schwierig abzugrenzen, aber vielleicht kann man sich als Kontinuum eher vorstellen, ne? Dass irgendwo ganz am Ende ist so ein ganz böser Streit mit einer sehr zerstörerischen Auseinandersetzung. Auf der anderen Seite ist Harmonie und dann kann man so einen Regler hin und her schieben. Und vielleicht wäre ja ein Ziel, dass man sagt, man schiebt den Regler immer mehr Richtung Harmonie, auch wenn man wahrscheinlich bei ganz Harmonie nie ankommen wird, wie Sie ja auch sagen.
Aber wann ist ein Streit hilfreich? Also woran erkennt man, wenn es eine Auseinandersetzung gab, nehmen wir es mal Auseinandersetzung, dass die gut und hilfreich war für die Beziehung, für die Familie?
Ich denke, da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Indikatoren, aber für mich würde dazugehören, dass man zum Beispiel ein Thema auch wirklich geklärt hat oder eine gute Lösung gefunden hat oder sich vielleicht dann doch wieder näher gekommen ist und vielleicht sagt, ah gut, dass wir es angesprochen haben, jetzt haben wir ja doch irgendwie einen Schritt in der Richtung geschafft oder haben da so Knoten gelöst. Ich glaube, wenn man so ein Gefühl hat, dann kann man ja gut sagen, das war ein Gewinn.
Und was wäre das Gegenteil davon?
Ich denke, wahrscheinlich, wenn man merkt, oh, da bleibt man auf was sitzen, da gibt es eine gewisse Kränkung, es entsteht ein Frust, weil wir streiten uns immer um dasselbe Thema und kommen irgendwie nie weiter und es entsteht so eine gewisse Resignation innerlich. Das würde ich sagen, da müsste man wahrscheinlich eher aufpassen. Genauso gibt es ja so Anzeichen, dass man sagen könnte, wenn man jetzt merkt, man fängt schon Koalitionen zu schmieden an, ne, dass man sagt, ich probiere Leute auf meine Seite zu ziehen, die Fronten werden härter oder es wird sehr ausfällig. Das sind so Sachen, wo man vielleicht überlegen müsste, ob das noch, ob man da noch auf einem guten Weg ist.
Bevor wir zu möglichen guten Wegen kommen, lassen Sie uns erst die nicht so guten abschließen. Ja. Dazu habe ich nämlich noch zwei Fragen. Die eine ist, ich bin ja Mediatorin, also ich setze Menschen einvernehmlich an einen Tisch. Und ich höre ganz oft, ich würde ja wahnsinnig gern und ich bin super konstruktiv, aber mein Partner, meine Partnerin oder die anderen Beteiligten, die wollen nicht. Und allein kann ich ja nichts machen. Was kann ich denn alleine machen in einer Beziehung jetzt mal als unser Thema heute, wenn die andere Person nicht konstruktiv Themen besprechen möchte?
Naja, zum einen, finde ich, muss man einem eher mal zustimmen, dass wenn man es alleine probieren will oder man das Gefühl hat, der andere zieht nicht so mit, dass das natürlich frustrierender ist. Dann ist schon mal eine erste Gefahr, dass man vielleicht sich drum streitet, wer ist jetzt sozusagen der Konstruktivere und dann den Streit sozusagen verlagert oder noch ein neues Konfliktfeld aufmacht. Prinzipiell kann man aber natürlich auch was verändern, weil ich finde, bei Streit ist es immer gut, wenn jeder sagt, ich kehre erstmal vor meiner eigenen Tür und dann schauen wir mal, ob es eine Veränderung gibt. Als kleines Beispiel aus dem Kippkurs vielleicht, da gab es zwei Eltern, da werden auch Gesprächsregeln formuliert und da haben beide Eltern getrennt in jeweils einen Kurs mitgemacht, diese Regeln gelernt und haben gesagt, wir kommen gar nicht mehr zum Streiten, weil wir beide so drauf fokussiert sind, die Regeln einzuhalten. Wo man merkt, ne, wenn ich mich selber vielleicht den Fokus drauf verlege, mich konstruktiv zu verhalten, dann kann ich vielleicht manche Einladungen zum Streit schon gar nicht mehr so gut annehmen. Und in dem Buch stelle ich noch eine Methode vor, die heißt GRIT. Ich bleibe mal bei der Abkürzung. Die ist aus dem internationalen Konfliktmanagement entnommen. Und da geht es darum, dass man sich einfach überlegt, welche Schritte kann ich auf meiner Seite unternehmen, um zu deeskalieren. Und sich gut überlegt, welche Maßnahmen kann ich ergreifen. Zum Beispiel kurz bevor eine Eskalation ist, probiere ich aus der Tür zu gehen und erstmal eine Runde spazieren zu gehen. Dann würde man es in der Familie benennen und sagen, um in der Familie hier mehr oder weniger Konflikte zu haben, die so hoch eskalieren, gehe ich vor Konflikten immer raus. Ich will mich nicht drücken, aber ich will uns vor diesen Konflikten schützen und geht raus und probiert es dann durchzuhalten.
Und also aus der Situation ausweichen sozusagen oder die Situation verlassen.
Genau, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere wäre, dass man sagt, ich probiere mich an Gesprächsregeln zu halten. Also da kann man sich verschiedene Schritte überlegen. Wichtig ist halt, dass man sagt oder schaut, ist das, was ich da ankündige, eine Maßnahme, die ich schaffe, allein aus meiner Kraft durchzuhalten. Man darf sich natürlich Unterstützer suchen, die einen motivieren, da dran zu bleiben. Aber das wäre so das Wichtige. Und dann würde man einen zweiten und einen dritten Schritt überlegen, wie man das machen kann. Und gleichzeitig aber auch sagen, wenn es, ich sage jetzt mal, ein V-Spiel oder ein grobes V-Spiel von der anderen Seite gibt, wie würde ich darauf reagieren und es auch anzukündigen. Aber dann sozusagen einmal zu sagen, hey, stopp, das will ich nicht so oder ich finde das, wie du dich verhältst, das ist ein Foul und dann wieder aber in seine Methode einzusteigen.
Das erklären Sie auch ausführlicher in Ihrem Buch. Ich möchte kurz noch ergänzen, KIPP ist Kinder im Blick, die Abkürzung.
Und, oh ja, danke.
Gerne. Und das Besondere an den Kursen ist, dass beide Eltern teilnehmen, aber in unterschiedlichen Kursen. Das hat pragmatische Gründe, damit einer bei den Kindern sein kann, aber auch, dass die separiert werden sozusagen. Also dann nehmen beide teil. Und in dem Beispiel eben, das funktioniert auch, wenn nur eine Person sich da fortbildet und die andere weitermacht, wie sie es möchte. Und es vielleicht, also schreiben Sie auch in dem Buch, allein dadurch schon zu Veränderungen kommen kann.
Ja, das ist ja auch so der systemische Grundgedanke, dass wenn sich ein Familienmitglied ändert, so in seiner Art zu kommunizieren in der Familie, dass das einen Einfluss auf die anderen hat. Und jetzt in dem Kontext von dem Buch geht es ja auch um die Kinder. Und ich denke, Kinder werden das sofort honorieren, wenn sie merken, ein Elternteil probiert auf uns zu gucken, dass es weniger Krach gibt, dass es weniger Streit gibt und der hat mich und meine Bedürfnisse da im Blick. Das ist ja vielleicht auch nochmal, was wichtig ist, neben dem geht's fair zwischen uns als Partner zu Gedanken.
Abschließend dazu noch eine Frage. Wann ist es sozusagen eine gute Idee zu gehen? Nicht nur aus der Streitsituation, sondern auch aus der Beziehung. Können Sie nicht pauschal beantworten, aber an welchem Streitverhalten erkenne ich an meinem, aber auch von dem meines Partners, meiner Partnerin, dass es jetzt nicht mehr gut funktioniert, dass ich vielleicht auch mich und möglicherweise die Kinder in ein anderes Umfeld bringen sollte?
Ich muss kurz überlegen, aber vielleicht wäre sozusagen die emotionale Aufladung ein Kennzeichen, ne? Weil manchmal sagen wir auch im Streit, da habe ich mich vergessen oder ich vergesse mich. Wenn ich mich vergesse, dann habe ich die Kontrolle nicht mehr. Und ich glaube, für Kinder ist es ein gutes Zeichen, wenn die das Gefühl haben, meine Eltern haben so einen Streit noch unter Kontrolle und können auch auf die Pausentaste drücken. Oder es geht nicht so total hoch, weil ja auch gerade kleine Kinder sehr auf die Atmosphäre reagieren und gar nicht so sehr auf den Diskussions- oder auf den Streitinhalt, sondern wie viel Spannung ist da in der Luft? Wie sprechen die miteinander? Wie schauen sich die an? Und das manchmal sehr schnell bedrohlich wirken kann, dann senden die auch oft Zeichen, dass sie sich die Ohren zuhalten, rausrennen, was auch immer. Und wenn man auf diese Zeichen noch reagieren kann, glaube ich, ist es ein gutes Zeichen. Wenn man sich vergisst und es so hochgeht, dann glaube ich, wird es schwierig, gerade wenn dann auch noch Beleidigungen kommen oder Dinge, die vielleicht kränken oder nachwirken, weil ein Streit ist schnell eskaliert, sage ich immer, aber eingefangen oder das Einfangen von den Nachwirkungen dauert dann manchmal umso länger.
Und manchmal kann es auch nicht mehr eingefangen werden, vermutlich, genau, wenn zu viel kaputt gegangen ist. Und die Kinder, ich weiß nicht, ob ich das richtig rausgelesen habe, die Kinder sollten auch den Eindruck haben, meine Eltern haben das hier im Griff, in dem Sinne, dass sie nicht denken, ich muss irgendwas machen, was ja kleine Kinder auch überfordern kann, größere auch wahrscheinlich.
Ja, genau, weil das ist ja manchmal so vielleicht ein Bild, dass die Kinder gar nicht so sehr in die Streits involviert sind oder das vielleicht nicht so mitbekommen. Aber im Grunde ist es so, denke ich, bei allen Menschen, dass wir den Zustand von Hilflosigkeit überhaupt nicht mögen, sondern lieber das Gefühl haben, wir können unsere Umwelt beeinflussen, wir sind in irgendeiner Form selbstwirksam. Und so ist es auch schon bei kleinen Kindern. Und deswegen werden die da auch zum Teil aktiv, ne, und probieren, Streit zu schlichten, Zeichen zu setzen, dass das aufhört, die Eltern nachher zu trösten, solche Dinge. Und da muss man natürlich aufpassen, dass die Kinder nicht so das Gefühl haben, ich muss jetzt da für meine Eltern sorgen.
Genau, und deswegen besprechen wir jetzt Methoden und Möglichkeiten, Streits, die in jeder Familie vorkommen. Gehen wir mal von einer einigermaßen gesunden und glücklichen Beziehung aus mit zwei Kindern, sagen wir mal, die eben noch recht klein sind. Da gibt es viel zu diskutieren und auch die eine oder andere Unstimmigkeit. Wie können Eltern damit gut umgehen, wenn es zum Konflikt kommt, zur Auseinandersetzung kommt?
Na, ich denke, da gibt es immer mehrere Methoden. Ich glaube, eins, was wichtig ist, das ist so ein Grundbedürfnis von Kindern, dass man einerseits schaut, dass die eine Orientierung haben, so wenn man diskutiert. Ich nehme jetzt mal ein unverfängliches Beispiel, wie, wo fahren wir als nächstes in Urlaub hin? Und dann diskutiert man da emotional drüber. Da können Kinder ja auch manchmal schon drauf reagieren, weil die merken, oh, da geht so emotional hin und her, entsteht eine gewisse Sorge in mir. Da kann man dann zum einen mal abbrechen und sagen, pass auf, vielleicht wirkt es jetzt so, aber ich bin ganz entspannt. Mama oder Papa sind auch ganz entspannt, wenn es für beide stimmt. Wir vertreten nur gerade sehr leidenschaftlich, dass einer an die Nordsee und einer ins Mittelmeer fahren will und schauen gerade, was vielleicht eine gute Lösung für uns sein könnte. Tut uns leid, wenn ihr das jetzt als Streit empfindet für uns. Wir hatten sogar ein bisschen Spaß dran vielleicht, so, ne? So leidenschaftlich zu diskutieren. Das wäre so die eine Möglichkeit. Wenn es dann vielleicht doch was Ernsteres ist, kann man ja auch aussteigen und sagen, pass auf, wir haben gemerkt, es ist unangenehm für euch, wir vertagen uns vielleicht, jetzt macht sich jeder noch mal ein paar Gedanken, aber uns geht es darum, dass wir eine gute Lösung für uns als Familie in diesem oder jenem Punkt finden, worum es dann auch geht. Aber ich denke, dieser Orientierungsteil ist vielleicht wichtig, dass die Kinder wissen, was passiert da. Und ein zweiter Teil, der wichtig ist, ist das Sicherheitsbedürfnis der Kinder, dass die das Gefühl haben, mir geht's hier gut, meinen Eltern geht's gut und es wird schon nichts Schlimmeres passieren, ne? Weil im Kind ist es ja ein bisschen gemein, sage ich mal, wenn so ein Paradox entsteht, weil nehmen wir an, die sehen so einen Streit, das macht Angst. Die erste natürliche Reaktion wäre, zu Mama oder Papa zu rennen. Und jetzt sind es genau die zwei, die mir Angst machen. Also wie gehe ich dann damit um? Dann fühlt man sich ja automatisch gleich alleingelassen oder ein bisschen hilflos. Und da den Kindern wieder rauszuhelfen, denke ich, ist wichtig.
Also den Fokus vom Streit wegnehmen, zu Kindern rüberwechseln, sagen auf eine Metaebene so und das passiert hier gerade, mach dir keine Sorgen, wir finden eine Lösung. Ich denke gerade, so ein Kind hat auch Angst, das fahren wir gar nicht in Urlaub.
Ja,
wenn die sich
genau.
nicht einigen können, auch dramatisch.
Ja, genau, da haben der Kinder oft so einen ganz anderen Fokus als wir.
Ja. Was halten Sie denn von heimlich nachts streiten?
Naja, sagen wir mal, es ist ja schon mal ein Lösungsversuch, dass man sagt, wir probieren es, dass die Kinder nicht mitbekommen. So in der Beratung oder auch, wenn man mit Erwachsenen spricht, die in einem Haushalt aufgewachsen sind, wo es viel Streit gab, merkt man dann doch oft, dass die sich schlafen gestellt haben, weil dieser Kontrollteil in den Kindern einfach doch sehr hoch ist und die gerne wissen würden, was ist denn da los, weil am Schluss kennen unsere Kinder uns dann doch ziemlich gut.
Jetzt haben Sie eben zwei Möglichkeiten oder zwei Ideen gesagt, wie man auf die Kinder reagieren kann während eines Streits. Also dass man eben den Fokus zu den Kindern legt und denen erklärt, was los ist und dass es nicht so schlimm ist, wie es möglicherweise den Eindruck macht. Was gibt es denn noch für Methoden zwischen den Eltern? Also was können denn die Eltern gemeinsam, gehen wir jetzt mal davon aus, tun, wenn die merken, oh, wir streiten immer wieder und auch ziemlich wild. Was können die denn gemeinsam tun, um einen konstruktiven Weg zu finden mit ihren Konfliktthemen?
Gibt es natürlich auch wieder mehrere Sachen, aber ich finde dieses Motto von Haim Omer, einem israelischen Psychologen, ganz gut. Er sagt immer, schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Also praktisch geh Konfliktthemen dann an, wenn die Konflikte nicht total virulent sind. Was manchmal so ein bisschen kontraintuitiv ist, weil wir sagen, ah, zum Glück ist es gerade mal ruhig, genießen wir das. Aber eigentlich ist da die beste Zeit, vielleicht manches heiße Eisen dann doch anzusprechen, weil wir einfach nicht so in den Emotionen drin sind, es gerade keinen aktuellen Auslöser gibt und man dann einfach vielleicht ein bisschen entspannter sprechen kann. Ich kenne auch Paare, die sagen, wir besprechen sowas nur noch im Café, weil wir da automatisch beherrschter sind, weil wir nicht wollen, dass das so der Nebentisch mitbekommt, dass wir uns kabbeln oder irgendwie so. Oder wir gehen dann immer spazieren, wenn die Kinder schon älter sind und man die alleine lassen kann oder eine Oma oder so mal da ist, dass man das dann so probiert, in so einer Situation zu besprechen, weil dieses nicht, sich nicht in die Augen schauen und nebeneinander gehen für manche ja auch ein ganz gutes Setting ist. Das ist nicht ganz so konfrontativ. Das ist eine Möglichkeit. Und naja, wer da Lust drauf hat, dann macht es natürlich Sinn, so Kommunikationsregeln, Formen sich anzuschauen. Das ist natürlich nicht ganz unanstrengend, weil man es umlernen muss. Am Anfang vielleicht ein bisschen künstlich einem vorkommt und man natürlich Training braucht. Aber am Schluss, ich denke, irgendwann geht es so in Fleisch und Blut über und man hat in der Partnerschaft was davon. Man kann beruflich davon profitieren und am Schluss eigentlich auch in der Interaktion mit den Kindern. Ne? Weil je jugendlicher die werden, desto mehr Verhandlungen stehen an. Und die konstruktiv führen zu können, ist uns ja eigentlich auch als Eltern wichtig.
Und ich habe gelernt in meinen Ausbildungen, dass kontraintuitiv ja bewusst und absichtlich sozusagen ist, weil intuitive Konflikte ja eskalieren in aller Regel. Und das versucht wird zu unterbrechen, ja auch in der Mediation, durch die Phasen der Mediation, die den Konflikt auseinanderbasteln sozusagen in seine Einzelteile. Ich glaube, mit dem Spazierengehen, ich finde das eine schöne Idee, ist ja auch die Bewegung, die gut tut, könnte ich mir vorstellen. Oder falls man in der Natur spazieren gehen kann, die Natur an sich, die so ein vielleicht so was Ausgleichendes hat und auch das nicht anschauen. Finde ich eine sehr schöne Idee. Was haben Sie denn noch für Techniken für uns? Also die kann man schon mal ausprobieren. Was haben
genau.
Sie denn noch?
Ich meine, was manchmal der Erfahrung nach vielleicht schon ausreicht, ist so dieses, ich sage jetzt mal ganz schlichte Feedback, dass man einfach sich da mal die Regeln anguckt, ne? Weil das ist ja auch so, dass man so diese berühmten Ich-Sätze formulieren soll oder über sich selber sprechen soll und irgendwas ansprechen kann, was einen genervt, geärgert, enttäuscht oder wie auch immer hat. Das Besondere am Feedback ist ja, dass der das Feedback hört, erstmal nicht antworten soll. Weil das, finde ich, verhindert dann schon immer, dass man in so eine Anklage-Rechtfertigungs-Dynamik reinkommt, die sich sehr lange hinziehen kann, aber meistens niemanden befriedigt zurücklässt. Und da finde ich das Schöne am Feedback, dass man erstmal sagen kann, du, pass mal auf, neulich, jetzt muss ich irgendeine Situation noch schnell kontrollieren oder konstruieren. Morgens bist du einfach abgehauen, ohne Tschüss zu sagen und hast noch Sachen liegen lassen. Das hat mir noch mehr Stress mit den Kindern gemacht. Ich war kurz davor, dich anzumotzen, habe es jetzt runtergeschluckt, aber ich wollte sagen, sowas nervt mich und ich würde mir wünschen, dass du einfach dich da so verhältst, wie wir es abgemacht haben.
Ja.
Dann würde man es ja so stehen lassen, hat einen Wunsch formuliert und im anderen kann es nochmal nachwirken, ohne dass man sofort jetzt sich verteidigen oder rechtfertigen muss und könnte dann ja sagen, gut, zum anderen Zeitpunkt kann man nochmal was dazu sagen. Aber vielleicht ist es ja ähnlich wie in der Mediation, ne, dass so dieses Konflikte entzerren, Konflikte verlangsamen eigentlich ja immer ganz gut ist, weil Konflikte, zumindest heiße Konflikte, wo es so hoch hergeht und kracht, ja meistens sehr schnell gehen.
Auch ein gutes Beispiel für das erkaltete Schmieden, weil das war ja nicht in derselben Situation. Ich hatte mal ein Paar in der Mediation, die noch zusammen waren, weil ich habe ja oft Trennung, aber die waren noch zusammen und die haben immer morgens beim Zähneputzen, 2 Sekunden bevor sie los mussten, angefangen, grundsätzliche Beziehungsfragen zu diskutieren. Spoiler, hat nicht gut geklappt, weil da eh schon so eine Hektik ist. Deswegen die Idee zu sagen, wir nutzen eine ruhige Minute, auch wenn es ein bisschen her ist, und versuchen dann in Ich-Botschaften Feedback zu geben, gefällt mir sehr gut. Wenn man das hinbekommt, finde ich, ist man schon ganz weit. Und das kann man ja auch machen, ohne dass die andere Person das auch macht.
Genau, das wäre wieder was man alleine machen kann. Und ich finde, ein Vorteil ist, das ist ja wirklich so, wie jetzt gerade gesehen, das ist ja in 2-3 Minuten gesagt. Und man geht nicht in die Arbeit oder in den Tag oder in die Nacht und sitzt noch auf diesem Ärger. Weil das ist ja auch manchmal was doof ist, wenn man dann so vor sich noch hingerummelt oder grantelt, so, ne, dass man das dann einfach adressiert hat, der andere sich seine Gedanken machen kann und dann kann man später nochmal drüber sprechen.
Wenn Sie sagen, bei dem Feedback darf die andere Person nicht sofort reagieren, dazu braucht man die natürlich, wenn die sofort reinquatscht nach 2 Wörtern, dann wird es schwierig. Meinen Sie damit die Methode, wo jeder 20 Minuten reden darf oder eine halbe Stunde und der andere nichts sagen, oder ist das nochmal was anderes?
Das ist nochmal was anderes. Mhm. Genau, Feedback bräuchte man, aber wie Sie sagen, tatsächlich den Deal, dass man sagt, du, wir sagen das und wir lassen das stehen, da einigen wir uns drauf. Ist nämlich gar nicht immer so leicht, sich da auf die Lippe zu beißen und mal was stehen zu lassen. Mhm. Aber vielleicht erstmal auch eine ganz gute Übung, weil, sagen wir mal, über Empfindungen kann man nicht streiten. Und wenn jemand was am eigenen Verhalten oder am Verhalten geärgert hat, dann ist es ja erstmal eine wertvolle Rückmeldung, weil man dann ja auch drauf eingehen kann und hoffentlich das beim nächsten Mal besser machen kann oder das nochmal in einer anderen ruhigen Minute und nicht in 2 Minuten beim Zähneputzen besprechen kann, sondern vielleicht eher beim Spaziergang. Genau, und es gibt noch diese andere Methode. Kaum sprechen Sie es an, ist der Name weg, aber der taucht gleich wieder auf.
Bei mir auch, deswegen habe ich gehofft, Sie nennen den.
Das Zwiegespräch, da ist er schon wieder. Genau. Das wäre eher vielleicht auch so eine präventive Geschichte, ne? Weil da geht es darum, das hat ein Psychoanalytiker entwickelt. Und da geht es darum, dass man sich zusammen als Paar 1 bis 1,5 Stunden Zeit nimmt. Also da merkt man schon am Umfang, dass es ein bisschen aufwendiger ist, aber dafür auch ganz spannend. Weil es einfach so aufgebaut ist, dass, ich sage jetzt mal, Partner 1 eine Viertelstunde erzählt, was geht mir gerade so durch den Kopf. Der andere darf nur zuhören und höchstens vielleicht mal eine Verständnisfrage stellen. Und dann nach 1/4 Stunde muss man sich einen Wecker stellen, kommt Partner 2, erzählt 1/4 Stunde, dann nochmal Partner 1, 1/4 Stunde, Partner 2, 1/4 Stunde. Das wäre so die Stundenvariante. Bei 1,5 Stunden würde man es nochmal wechseln. Ist ganz spannend, weil man einfach mal merkt, so 1/4 Stunde zu füllen, ist für manche ganz leicht, für manche gar nicht so leicht. Aber man kommt manchmal auf die Punkte, wo man im Alltag gar nicht so hinkommt, wenn man so viel Zeit hat zu reden, weil sonst kommt man ja manchmal so von Hölzchen auf Stöckchen oder der andere sagt was dazu und man verliert vielleicht so den eigenen inneren Faden. Und die Methode, denke ich, ist ganz gut, um einfach mal so auch ein bisschen in die Einfühlung zu kommen oder ins Gespür zu kriegen, was geht dem anderen denn gerade alles so durch den Kopf, weil ich weiß nicht, wir haben ja alle am Tag 1 Million Gedanken und als Eltern kommen wir ja sehr selten dazu, wirklich was uns über alles auszutauschen, weil ja die Organisation, Absprachen, der Alltag halt so viel Zeit einnimmt.
Ja, bestimmt hören uns jetzt Eltern zu und sagen, wann soll ich das auch noch machen, wenn die Kinder ins Bett gehen, falle ich 2 Minuten später auch um. Dennoch gut angelegte Zeit. Ich sage auch, manche machen so nur 20 Minuten, hab's auch mal angefangen damit, auch wenn das nicht die offizielle Methode ist, besser als gar nicht.
Und man kann ja auch überlegen, Entschuldigung, es ist ja eine Möglichkeit, es im Mittagsschlaf zu machen. Also da ist ja mal ein Stündchen vielleicht Zeit und es einmal im Monat würde da vielleicht auch schon mal reichen zum Anfangen.
Ja, alles besser als gar nicht, auf jeden Fall. Zum Abschluss noch die Frage, uns hören ja auch Jugendliche zu im Podcast. Was kann denn ein Kind, ein Jugendlicher machen, um sich selbst zu schützen, um für sich selbst gut zu sorgen, wenn die Eltern viel streiten? Kurze Antwort mit Blick auf die Uhr.
Einerseits natürlich versuchen, das mit den Eltern anzusprechen. Das ist schon gar nicht so leicht oder manchmal auch kriegt man da vielleicht eher eine auf den Deckel. Aber prinzipiell kann man als Kind oder Jugendlicher ja sich auch Außenhilfe suchen, mit der Schulsozialarbeit sprechen. Man darf sich auch selber an Erziehungsberatungsstellen zum Beispiel wenden und sagen, da geht's mir zu Hause nicht gut oder da und da drückt mir der Schuh. Manchmal ist es leichter, weil sowohl für Kinder als auch für Eltern gilt ja oft so, der Prophet im eigenen Land wird nicht gehört. Von dem her habe ich so die Haltung, gerade bei Konflikten lieber früher mal in eine Beratung gehen als später, weil zurückrudern bei Konflikten kostet einfach immer so viel mehr Energie, als frühzeitig schon sich um konstruktive Lösungen bemühen. Und deswegen würde ich da immer eher ein Zeichen der Stärke drin sehen, dass man sagt, wir gehen frühzeitig hin und sorgen für unsere Familienbeziehungen, als dass man dann schon so viel, das Kind so viel weit im Brunnen reinfällt.
Ab welchem Alter können Kinder in so Beratungen gehen, ohne Zustimmung der Eltern?
Also prinzipiell gibt es da jetzt im Sozialgesetzbuch den Paragraph 8, nach dem dürfen Kinder sich Hilfe suchen. Natürlich ist das auch ein bisschen der Selbstständigkeit überlassen, aber was eine gute Möglichkeit ist, ist die Nummer gegen Kummer, die kann man googeln. Da gibt es das Kinder- und Jugendtelefon, das ist ein kostenfreies, niedrigschwelliges Angebot, wo man vielleicht mal sich einen ersten Tipp holen kann. Da sitzen Telefonberaterinnen und Telefonberater. Oder auch von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung gibt es so Chat-Beratungen. Ich glaube, das ist vielleicht mittlerweile auch eher das Medium als das Telefon für die Jugendlichen. Also vielleicht ist da auch was dabei.
Ja, und ein wichtiger Punkt ist wirklich, dass in Schulen auch jemanden gibt. Man kann auch eine Lehrkraft, muss jetzt nicht Psychologin, aber auch die Lehrkraft ansprechen, um sich da Unterstützung zu holen. Und ergänzen möchte ich auch sagen, das hatten Sie gerade schon mit erwähnt, dass natürlich auch Eltern, wenn sie merken, unsere Streitkultur führt nicht zu irgendwas Gutem, sich auch Unterstützung holen können, zum Beispiel in der Mediation oder in der Familienberatungsstelle oder beim Coaching oder wo auch immer, damit sie aus dieser Schleife eben rauskommen, die zu nichts Gutem zu führen scheint.
Genau, und es sollen ja auch alles niedrigschwellige Angebote sein. Das ist ja vielleicht auch immer wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, wir sind schon so weit, wir dürfen nicht oder muss es da nicht schlimmer sein, sondern man darf sich auch mit kleinen Themen melden.
Je früher, desto besser in Konflikten. Herr Bröls, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ebenfalls, hatte Spaß gemacht.
Das freut mich. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc-Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.